Bremen 2. Mare mit Stefanie Pesch.
Ja, und ich lade Sie ein, mit mir gedanklich ein gläsernes Tauchboot zu besteigen und die Welt der Meere mal aus dieser Perspektive, also durch die Scheibe, zu betrachten. Durchblick ist der Titel dieser Sendung und wir werden Wesen begegnen, die so zart sind, dass man buchstäblich durch sie hindurchschauen kann. Ein guter Trick der Natur ist das.
Das gibt's ja auch in Märchen oder so mit irgendwelchen Tarnkappen, wenn man irgendwo ungesehen hinkommen will oder einfach nicht gesehen werden möchte von seinen Feinden, dann muss man natürlich unsichtbar sein.
Ja, wir lassen uns von Tarnkappenwesen verzaubern und wir erfahren, wie die Erfindung der Aquarien unser Verhältnis zum Meer und zu seinen Bewohnern verändert hat.
Das war wirklich eine Sensation. Unterwassertiere lebend und eben nicht nur ausgestopft, also getrocknet oder in Alkohol eingelegt, zu sehen.
Der Blick durch die Glasscheibe, der macht Aquarianer glücklich und hilft auch der Wissenschaft weiter. Ist der Fisch hinter Glas nämlich erstmal präpariert, dann hat man doch lange was von ihm.
Das finde ich ganz schön an dieser Sammlung, gerade an dieser meereskundlichen Sammlung, dass wir so ein bisschen frühe deutsche Meeresforschung nachvollziehen können.
Wir geben Ihnen den Durchblick in dieser Mare-Sendung vor und hinter Glas. Herzlich willkommen und los geht die Reise. Wer den Durchblick hat, der kann Dinge sehen, die anderen verborgen sind. Was sich unter der Meeresoberfläche abspielt, zum Beispiel in den Tiefen des Atlantik oder im Wattenmeer. Das Ozeaneum in Stralsund, das besteht eigentlich aus 50 riesigen Aquarien. Und die machen die Unterwasserwelt auch für die erlebbar, die keine Flossen haben. Jule Reiner hat sich für uns auf den Weg gemacht nach Stralsund.
Von Ferne muten sie an wie geblähte weiße Segel, diese vier über die Hafeninsel von Stralsund tragenden Kuben des Ozeaneums. Man könnte meinen, dass sie sich lautlos hinter den backsteingotischen Speicherhäusern und den Landepiers vorbeischieben auf große Fahrt in die Nordmeere. Als leidenschaftliche Sammlerin von Meeresmuseen, wo immer ich sie unterwegs in der Welt besuchen konnte, stand es auf meiner Wunschliste schon seit seiner Eröffnung vor 10 Jahren ganz oben an. Und jetzt begleitet mich mein Freund Professor Manfred Nikisch, selbst Biologe und ehemaliger Direktor des Frankfurter Zoos, auf diese besondere Reise unter den Meeren.
Das Faszinierende an dem Ozeaneum ist ja schon die Architektur, hinter der sich einiges verbirgt, was man von außen gar nicht erahnen kann. Aber es macht auf jeden Fall neugierig und dann kommt man da rein und plötzlich taucht man ein in die Unterwasserwelt. Und das ist nun wirklich faszinierend, weil man nicht den Eindruck hat, ich gehe jetzt in eine Halle, wo viele Aquarien sind, sondern man hat wirklich über weite Strecken den Eindruck, hier bin ich unter Wasser und gucke, ohne nass zu werden, was sich da so tut.
Und wir tauchen ein in die Ausstellung der Weltmeere. Ein hinreißendes Aquarium empfängt uns und lockt in ein schwärmerisches Bild. In fluoreszierender Beleuchtung eine Elegie von kleinen Ukeleien. Sie gehören zu den karpfenartigen Fischen, nur 15 cm klein, ihre Schuppen wie von reinstem Silber, mit zartgrünen Strömungen auf dem Rücken. Anglern dienen sie als gute Köderfische und für die Manufaktur von künstlichen Perlen liefern ihre silbrigen Schuppen die wertvolle Perlenessenz. Die Meerestiere erscheinen hier in ihrer vollendeten Kreatürlichkeit. Wie Geschöpfe eines höheren Plans, den nur die Evolution bestimmt und nicht der Mensch. Man möchte mit seinen Gedanken spazieren und sich fallen lassen in die tieferen Meereszonen, die von Indigo und schwarzem Blau leuchtend getränkt sind. Da treiben schwerelos Medusen durch ein dunkles All. Da flirren Rotbarsche über geschmirgeltem Kies und Algen hindurch. Und in eine andere Meerestiefe ist ein Schiff gesunken und sein Wrack ist besiedelt von Schlangenseesternen, Seeanemonen und Seeigeln in schillernder Farbenpracht. Eigentlich wiederum überraschend, souffliert mir mein Professor. Solche Farben erwarte man nicht in diesem kalten Meer. Wir seien ja schon auf dem Weg in den Nordatlantik. Und ich fühle es beim Anblick der zerfurchten Gesteine und der kühlen Farben der Seepflanzen.
Und dann kann man plötzlich einen Einblick bekommen in eine Unterseehöhle bei Schottland nämlich, wo die Gesteinsfarben ganz besondere Reflexe erzeugen. Und so naturalistisch ist tatsächlich die Darstellung im Schärengebiet des Kattegat, wo es auch allmählich wieder lauter wird, weil wir in Brandungszonen kommen. Da sehen wir unter Wasser in den Kunstfelsen sogar Kratzspuren. Kratzspuren, die herrühren von den Gletschern. Und wir finden da die ganz merkwürdigen Tiere mit Namen wie Seehase, Seeskorpion und Aalmutter. Wobei der Seehase kein Hase ist, der Seeskorpion kein Skorpion und die Aalmutter auch nicht die Mutter der Aale. Da hat die Fantasie derer, die den Tieren Namen geben, doch einiges an Überraschungen gezeitigt.
Wir steigen zuletzt nun in die größte Tiefe des Ozeaneums ab, in die Tiefe des offenen Atlantiks. Getrennt nur durch eine 22 Tonnen schwere, gekrümmte Panzerglasscheibe, sitzen wir vor der Meeresweite auf einer Bank in der Dunkelheit und blicken ins kristallene Azurblau der irisierenden Meereswelt. Hier ist die oberste Liga der Knorpelfische im Schwarm vereint. Adlerrochen, Kuhrochen, Stachelrochen, Zebrarochen. Hinzu kommen Brassen, Drückerfische, Zackenbarsche, Nagelrochen, ein Sandtigerhai und ein Ammenhai. Wie ein choreografiertes Wasserballett.
Faszinierend, wie die Fische in einem Schwarm sich koordiniert bewegen. Das ist wirkliche Schwarmintelligenz, die allerdings dadurch gesteigert wird, dass in dem Becken auch Haie sind, denn Beutefische, wenn die kein Hai sehen, dann würden die nicht unbedingt einen großen Schwarm bilden. Aber ein Schwarm bietet Sicherheit und sie formieren sich zum Schwarm, wenn ein solcher, in Anführungszeichen, Feind in der Nähe ist. Nun kann sich's ein Aquarium natürlich nicht leisten, die Fische, die ausgestellt sind, auch zu verfüttern. Die Haie, die jagen da nicht ihre eigene Beute, aber dieses funkelnde Licht, die glitzernden Fischkörper und dann die verschiedenen Rochen. Wer kann schon so viele Rochen auf einmal sehen, wenn nicht im Aquarium die vielen verschiedenen Fischarten, die Haie? Das ist an sich schon ein wunderschönes Bild. Und dann liegt da auf dem Meeresboden noch das Skelett, das zerfallene Skelett eines Pottwals, das natürlich auch zum Leben im Meer gehört, denn das Meer ist nicht nur lebendig, sondern da sterben auch Tiere und deren Überreste liegen dann da eben.
Staunend und fast ein wenig selbstversunken schaut man hier wie in ein Diorama voller magisch eingefangenen Augenblicken des Meeres. Überwältigend in ihrer schwebenden Ruhe die Mondfische, die grauen Eminenzen der Tiefsee, mit ihren gedrungenen Körpern, den winzigen Augen und kleinen Mäulchen. Mit ihren zarten, propellerartigen Flossen dahin segelnd über dem Walskelett erscheinen sie wie Wesen aus einer anderen Galaxie. Das ist vielleicht der wundersamste eingefangene Augenblick dieser Reise.
Eine Reise durchs Ozeaneum in Stralsund für Mare. Und ganz klar, alles, ja vieles, was der Mensch mühsam erfindet, gibt's in der Natur schon lange. Natürlich auch das Durchsichtige, Durchscheinende, das Transparente. Überall im Meer treiben und krabbeln die Tiere, die so lichtdurchlässig sind wie Fenster. Welche das sind und was sie davon haben, so durchsichtig zu sein, das hat Kerstin Burlage für uns herausgefunden.
Unter Wasser, da wo die meisten Menschen gar nicht hinkommen, sind Wesen zu Hause, die einen durch ihren Anblick verzaubern können. Durchsichtige Geschöpfe zum Beispiel, nur einige Zentimeter lang. Auf ihrem tropfenförmigen Körper tragen sie einen runden Kopf, an den Seiten so etwas wie Flügel, die sie langsam bewegen und so durchs Wasser schweben. Sea Angels heißen diese Tiere auf Englisch. Aber auch wer nur den deutschen Namen kennt, der etwas nüchterner Ruderschnecke lautet, muss bei ihrem Anblick sofort an Engel unter Wasser denken. Zerbrechlich schön ist auch die Partnergarnele, die im Pazifik zu Hause ist. Sie sieht aus, als wäre sie ganz aus Glas, nur ihre Gelenke und die Antennen leuchten lila. Und was es da unter Wasser noch alles gibt, Durchsichtige Quallen mit hauchzarten, farbigen Linien verziert. Manteltiere wie grüngläserne Vasen.
Tintenfische, so kleine Kraken, komplett durchsichtig. Also, ist erstaunlich.
Bei so viel wundersamer Schönheit ist auch der Wissenschaftler fasziniert. Achim Meyer ist Biologe und Fischexperte am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen. Er erklärt, warum es all diesen Tieren nützt, durchsichtig zu sein.
Das gibt es ja auch in Märchen oder so mit irgendwelchen Tarnkappen, wenn man irgendwo ungesehen hinkommen will. Entweder weil man so aus dem Hinterhalt irgendwas machen möchte oder einfach nicht gesehen werden möchte von seinen Feinden, dann muss man natürlich unsichtbar sein.
Und was wäre da im durchsichtigen Wasser besser als durchsichtig zu sein? Gerade in den oberen 500 Metern des Meeres, wo noch Sonnenlicht hinfällt, setzen die unterschiedlichsten Tiere auf Transparenz. In manchen bricht sogar das Licht.
Wie man das auch von einem Prisma kennt, was man in die Sonne hält und dann kommt so ein Regenbogen daraus. Das sind Prozesse wie an den Rippenquallen, diese Seestachelbeeren. Die sind ja auch sehr durchsichtig und die haben so Strukturen, an denen sich Licht bricht, dass man dann so bunt auch wahrnimmt.
Und schon ist, wie durch Zauberei, der Fressfeind verwirrt und damit abgelenkt. Manche Körperteile können aus physikalischen Gründen allerdings nicht vollkommen durchscheinend sein, erklärt Achim Meyer. Augen zum Beispiel sind immer als dunkle Punkte zu erkennen. Allerdings haben manche Tiere sogar dieses Problem gelöst, indem sie nämlich nicht nur Tarnkappe, sondern auch Spieglein benutzen.
Garnelen gibt es welche, die dann eben praktisch wie so ein Spiegel davor machen, damit man nicht allzu starke dunkle Punkte hat, verspiegeln sie das Ganze, um dann nochmal nur noch aus bestimmten Richtungen sichtbar zu sein.
Auch rotes Blut ist verräterisch. Um Sauerstoff durch den Tierkörper transportieren zu können, muss es rote Blutkörper enthalten und die sieht man natürlich. Aber das sei immer noch besser, als das ganze Tier zu erkennen, sagt Achim Meyer. Hauchzarte rote Linien, die sich durchs Wasser bewegen, passen in kaum ein Beuteschema. Dennoch gibt es ein Wasserwesen, das sogar auf rote Blutkörperchen verzichten kann, weil es sie in seiner Heimat, dem kalten Südpolarmeer, nicht benötigt. Der Krokodileisfisch. Solange er noch nicht ausgewachsen ist, erinnert er an ein sonderbares Gebilde aus hauchzartem Glas, dessen Flossen und großes Maul man eher erahnen als erkennen kann. Auch viele andere heranwachsende Meerestiere setzen zu ihrem Schutz darauf, optisch zu verschwinden. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht der Aal, der als Jungtier durchsichtig ist und darum auch Glasaal genannt wird.
Gerade bei marinen Fischen sind die allermeisten Fischlarven transparent. Und das ist bei allen Korallenfischen auch so, diese furchtbar bunten Fische. Wenn man die als Larve sieht, da sieht man das dunkle Auge, vielleicht ein bisschen Magen.
Ja, der Magen ist verräterisch. Zum Schluss zeigt mir Achim Meyer noch eine Abteilung des ZMT, wo in runden Aquarien kleine Medusen schweben. Sie sind transparent, eigentlich.
Die sind gerade gefüttert worden. Man sieht diese ganz kleinen Pünktchen da drin, das sind so Krebse. Und wenn die aufgenommen haben, dann kommen die in den Innenraum, in den Magen. Und die Beute von transparenten Tieren wird dann natürlich immer sichtbar.
Um unsichtbar zu bleiben, müssten transparente Meerestiere sich also strikt von transparenten Meerestieren ernähren. Aber das schafft dann wohl doch keins. Oder haben wir es nur übersehen?
Mare Radio mit dem Thema Durchblick. Die Schriftstellerin Zsuzsa Bank, die hat 2002 einen herzzerreißenden Debütroman geschrieben. Der Schwimmer heißt er und er erzählt von zwei Kindern, Kata und ihrem Bruder Isti, die nach der Flucht der Mutter in den Westen ziemlich rastlos mit dem Vater durch das Ungarn der 50er Jahre ziehen, auf der Suche nach etwas, das ihnen Halt gibt.
Isti träumte davon, Fische zu kaufen und sie in einem Aquarium schwimmen zu lassen. Ihnen zuschauen beim Schwimmen, das wollte er. Es gab diesen Fischladen in Pest, nur ein paar Straßen von der Högies Endre Utca entfernt. Isti und ich gingen oft dorthin. Wir standen vor dem Fenster und beobachteten die Fische in ihrem Bassin, wie sie ihre Flossen bewegten, wie sie zuckten, wenn man sie aus dem Becken nahm, wie sie ihre Farbe dabei verloren. Isti leerte seine Blechbüchse vor den Augen des Fischverkäufers auf einem großen Tisch. Der Verkäufer goss Wasser in eine Plastiktüte und ließ 7 Fische hineingleiten, die sofort anfingen zu zappeln. Sieben Fische schwimmen für mich«, sang Isti auf dem Rückweg und sprang dabei so hoch, dass das Wasser aus der Tüte schwappte. Vielleicht war er das letzte Mal so glücklich gewesen, als wir Kovac getauft hatten. 3 Tage lang schwammen die Fische in Monzis Küche in einem alten Eimer. Morgens warfen Isti und ich Speisereste ins Wasser und sahen dabei zu, wie die Fische um Brotkrumen kämpften und dabei so heftig mit ihren Flossen schlugen, dass Wasser auf den Küchenboden spritzte. Einen kleinen schwarzen Fisch nannte Isti Königin. »Warum glaubst du, dass er weiblich ist?«, fragte Monzi. »Er ist der Einzige, der glänzt«, antwortete Isti. Als mein Vater zurückkam und die Fische sah, wurde er furchtbar wütend. Er schickte uns aus der Küche und verschloss die Tür. Als wir kurz darauf zurückgerufen wurden, war der Eimer leer. Die Fische lagen auf dem Tisch, fein, säuberlich, nebeneinander. Mein Vater hatte ihnen die Köpfe abgeschnitten. Isti nahm die Überreste der Königin und verschwand. Er sprach 3 Wochen lang nicht mit uns. Er versank in einem Dämmerzustand, der schlimmer war als Vaters Tauchen. Ich hatte Angst. Wenn mein Vater seine Hand auf Istis Schulter legte, schüttelte er sie ab. Wenn wir auf Isti einredeten, tat er so, als höre er uns nicht. Vielleicht hörte er uns wirklich nicht.
So geht's Isti im Roman Der Schwimmer von Shusha Bank, gelesen von Ulrike Knospe. Mare hier mit dem Thema Durchblick und mit der Frage, wie das Meer eigentlich zu uns ins Wohnzimmer kam. Und diese Frage kann Mareike Fennen am besten beantworten. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat die Kulturgeschichte des Aquariums erforscht und darüber ein Buch geschrieben. Guten Tag, Frau Fennen.
Hallo.
Wenn wir wissen wollen, wann und wie wir Menschen überhaupt darauf kamen, uns das Meer nach Hause zu holen, dann müssen wir ins 19. Jahrhundert reisen, in die Zeit der großen Weltausstellungen. Am 10. Oktober 1876, da sollte das Great New York Aquarium eröffnet werden, aber das lief nicht ganz pannenfrei, oder?
Ja, genau. Das war die Zeit, in der die großen Schauaquarien sowohl in Europa als auch dann in den USA eröffnet haben. Da war es zwar tatsächlich eine ganze Welle an Eröffnungen. Und in dem Fall war es so, dass es natürlich bei so Eröffnungsabenden darum ging, ein bisschen zu zeigen, die Beherrschung der Natur, eine neue Eroberung eines Naturraums, der bis dahin eigentlich sehr unzugänglich war und dadurch quasi unsichtbar. Es war wirklich eine Sensation, Unterwassertiere lebend und eben nicht nur ausgestopft, also getrocknet oder in Alkohol eingelegt zu sehen. Und das wollte man da ausstellen und hat es auch getan in großem Maßstabe. Aber man musste dann auch feststellen, dass diese Vision der neuen Naturbeherrschung auch wieder buchstäblich zerbrechen konnte, weil nämlich eine Glasscheibe eines großen Tanks tatsächlich an diesem Eröffnungsabend zu Bruch ging. Und das hat Wellen wiederum geschlagen, mediale Wellen bis nach Deutschland, wo die Illustrierte Zeitung das in sehr wortgewaltig und bildgewaltig aufgenommen hat und illustriert hat. Und das ist tatsächlich etwas, was die frühe Aquarienmode sozusagen von Anfang an begleitet, dass es natürlich sehr viele Fehlschläge und Rückschläge und Störfälle gab.
Aber immerhin, da waren Aquarien schon ein interessanter Ort. Ja, wie sind sie das denn überhaupt geworden? Also wie kam man denn überhaupt auf die Idee, sich ja Fische ins Wohnzimmer zu holen?
Ein wichtiger Schauplatz ist die englische, südenglische Küste. Das hat auch damit zu tun, dass Meer und Strand im frühen 19. Jahrhundert eigentlich als touristische und dann auch naturkundliche Orte überhaupt entdeckt wurden, dass dadurch dann auch Infrastrukturen ausgebaut wurden, also Züge von den Städten an die Küsten und sogenannte Seaside Resorts, die man ja auch heute noch aus Brighton oder so kennt, aufgezogen wurden und tatsächlich so Faktoren wie die Glasproduktion, die neues, billigeres und schlierenfreieres Glas zu der Zeit produzierte. Das zusammengenommen mit bestimmten Sammelmoden der Zeit, die sich auf Naturkunde richteten und so von Schmetterlingen über Farne alles Mögliche sammelten. Da waren es so diese praktischen Naturkundler, wie sie hießen, die so ein bisschen abgegrenzt von den klassischen Museumszoologen, die vor allem eben noch mit toten Tieren hantierten, waren es diese vor allem Amateurforscher, die an den englischen Küsten entlang gesammelt haben, könnte man sagen, und diese Tiere dann auch mit nach Hause genommen haben und in am Anfang sehr improvisierte Gefäße, teilweise wie Marmeladengläser, gesetzt haben, um die Tiere und die Unterwasserwelt und die Zusammenhänge auch zu Hause zu beobachten.
Ja, der Fisch im Marmeladenglas. Gab es denn dann tatsächlich schon die ersten Wohnzimmer-Aquarien oder war das dann doch erstmal Sache der Museen und der naturkundlichen Sammlungen, sich so große Aquarien ins Haus zu stellen?
Nee, also große Aquarien sind tatsächlich erst der nächste Schritt. Es ging wirklich los mit den Heimaquarien und transportiert wurde das Ganze auch erstmal sehr improvisiert. Ich habe sehr viele schöne auch Anekdoten gefunden oder Beispiele dafür, wie zum Beispiel etwa Seeanemonen, die in einfach Glasgefäßen wie zum Beispiel Weinflaschen transportiert wurden, dann aber teilweise auch an den Pub geliefert wurden, statt an denjenigen, der es eigentlich beziehen wollte, oder zerquetschte Seeanemonen, die vom Poststempel in improvisierten Pappkisten verschickt werden sollten und zerquetscht wurden. Also am Anfang gab es auch da viele Rückschläge, aber das ist natürlich spannend, sich das genauer anzuschauen, weil genau daraus natürlich auch ein neues Wissen erwächst, darüber, wie man eigentlich Wassertiere zum Beispiel überhaupt transportieren kann, welche Tiere transportfähig sind und welche Tiere zum Beispiel auch sich nicht gegenseitig auffressen. Und das war alles ein Wissen, was dann für die frühen Aquarien zu Hause auch mitgenommen werden konnte und die Grundlage bildete.
Ja, wenn ich heute einen Fisch für mein Aquarium kaufen will, dann gehe ich in die Zoohandlung oder ins Fachgeschäft für Aquaristik. Wo hat man denn damals die Fische herbekommen?
Ja, ich fand das sehr spannend, darüber zu recherchieren. Ganz am Anfang waren es, wie gesagt, tatsächlich macht ja auch Sinn, wirklich Leute, die nah an der Küste lebten, die selber einfach gesammelt haben. Und darum ging es auch viel im Selbstverständnis dieser Aquarianer, die sich ja auch erstmal als Gemeinschaft sozusagen profilieren mussten. Dieses Self-Made, dieses wir haben es selbst gefangen und kennen uns halt auch mit der Natur vor Ort sehr gut aus. Das war am Anfang sehr wichtig. Dann ging es natürlich, als diese Mode sich verbreitet hat, immer mehr dahin, dass man fertige Sets sozusagen an Aquarieninhalten, an zusammengestellten Fischen und auch an Aquarieneinsätzen sozusagen kaufen konnte. Also das ging bis hin zu so Accessoires, die man auch heute kennt, mit so kleinen Grotten oder Ruinen, worüber es dann allerdings sehr große Streits gab unter den ja eher puristisch sozusagen eingestellten Naturalisten des Aquariums und denjenigen, die wirklich das dann eher als Salonobjekt, als vielleicht auch Prestigeobjekt mit viel Zierrat sozusagen verbunden, sich in den Salon oder in das kleinbürgerliche Pendant, eben das Wohnzimmer, stellen wollten.
Also die Aquarianer, die haben sich schon früh gesucht und zusammengefunden. Nun sind ja inzwischen die Zeiten der Goldfischgläser vorbei. Aquaristik, das ist eine Wissenschaft für sich. Also auch die Frage damit verbunden, wie sorgt man denn dafür, dass die Fische nicht nur überleben, sondern sich auch wohlfühlen? Wie kam das denn? Wie ist denn wirklich daraus auch so eine eigene Technikwelt aus dieser Unterwasserwelt geworden?
Ja, das hat sich eigentlich auch viel aus diesen Amateurforschungen heraus ergeben. Es war viel Improvisation und ja, wie so ein Experimentierfeld am Anfang. Also man hat zum Beispiel sehr schnell festgestellt, dass die Belüftung oder Durchlüftung des Wassers, um eben Sauerstoff immer wieder zu generieren, sehr wichtig war. Und das hat man am Anfang einfach gemacht, indem man wirklich mit der Hand sozusagen durchgepaddelt ist, ein bisschen durchs Wasser. Und das war dann aber natürlich sehr einerseits zeitaufwendig. Das konnte man sich leisten, wenn man entweder Bedienstete hatte, die das gemacht haben, oder einfach selbst die ganze Zeit vor Ort war. Da gab es auch sehr viele Rückschläge wiederum, wo einfach ganze Aquarienpopulationen gestorben sind, weil es nicht genug Sauerstoff im Wasser gab. Und das ist etwas, wo die Aquarientechnik natürlich dann immer mehr Aufschwung hatte. Und das kann man zum Beispiel sehr gut nachvollziehen in der deutschen Aquaristik, die sich im Gegensatz zur englischen viel stärker, viel schneller institutionalisiert hat, weil es hier schon ein relativ funktionierendes Vereinsleben gab, wo sich die Aquaristik sozusagen eingefädelt hat, wo wirklich immer mehr diese zum Beispiel durch Lüftungsapparate, die dann aufkamen, die auch immer größere Formen annahmen, teilweise das ganze Haus mit hinter der Wand gelegten Röhren und Leitungen einnahmen, die bis draußen zum Hof, teilweise zum Brunnen gingen. Die haben sich immer weiter darüber ausgetauscht, was eigentlich die besten Techniken sind, wie man das noch verbessern kann. Das war eigentlich ein stetiger Prozess des Ausprobierens, der sich dann irgendwann, naja, bis heute natürlich sehr weit stabilisiert oder technisch aufgerüstet und standardisiert wurde.
Also das Prinzip Trial and Error in der Aquaristik. Sie haben es vorhin angesprochen, die Aquarianer, die waren sich ja auch nicht in allen Fragen ganz einig. Da gibt es ja auch bis heute im Grunde zwei Gruppen. Die einen, die ihre Fische ja in einer Weise halten wollen, die ihrer natürlichen Umgebung entspricht. Und dann gibt es da die aus der Abteilung Hauptsache bunt und schön. Wie war denn das in den Anfängen? Gab es da tatsächlich auch schon diese zwei Gruppen?
Am Anfang fand ich sehr interessant. In meiner Forschung habe ich erst gedacht, es wäre ein Salonobjekt tatsächlich eher als so ein Accessoire im Salon gewesen. Habe dann aber festgestellt, dass diese frühen Aquarianer wirklich sehr stark so einen Einsatz von Wissensgeschichte sozusagen, würde man vielleicht heute sagen, hatten. Also es ging um einen Wissenseinsatz, der sozusagen was mit dem Verständnis von Natur und vor allem eben nicht nur mehr von einzelnen Tieren, die vorher ja schon lange auch in Kabinetten und Naturkundemuseen und so weiter gehalten wurden, aber wo oft eben einzelne Tiere isoliert in Glasgefäßen gehalten wurden. Und jetzt ging es tatsächlich viel mehr um so eine Gemeinschaft und um eine Gemeinschaft zwischen Tieren und Pflanzen und auch die Beziehung zwischen den Tieren untereinander, was man heute ökologisches Wissen nennen würde. Das ist, glaube ich, was bis jetzt nicht so offensichtlich geworden ist in der Forschung, dass die frühen Heimaquarien in dieser praktischen Arbeit, was kann man eigentlich zusammensetzen, wie schafft man es, das am Leben zu erhalten, dass die wirklich mit ein wichtiger Schauplatz in der Wissensgeschichte der Ökologie oder des ökologischen Wissens eigentlich waren.
Die Aquaristik als Wissenswerkstatt. Wie das dazu kam und wie Fischfernsehen ein Hobby werden konnte, das hat uns die Kulturwissenschaftlerin Mareike Fennen erzählt. Das Aquarium heißt ihr Buch, erschienen im Wallstein Verlag. Dankeschön.
Vielen Dank.
Was kocht man in einer Mare-Sendung, die Durchblick heißt? Ach, mach doch ein paar schnelle Glasnudeln, hatten wir unserem Captain Cook vorgeschlagen. Oder servier doch den Barsch ausnahmsweise mal in Scheiben. Nee, da wurde der richtig sauer. Ihr seid doch alle Flaschen, brüllte er und schmiss uns aus der Kombüse. Aber Moment, Flaschen? Ja, genau, Flaschen.
Flaschen haben mich ja schon immer interessiert, diese durchsichtigen Wundertüten, in denen herrliche Dinge sein können. Da fallen einem natürlich zuerst mal Botschaften von Schiffbrüchigen ein, ja was denn sonst. Toll sind ja auch Flaschengeister, die nach Jahrhunderten am Strand gefunden und befreit werden, woraufhin sie dann Wünsche erfüllen müssen. Ja, so sind die Regeln. Aber was machen denn Menschen, die nicht in Meeresnähe wohnen? Eine Flaschenpost einfach auf den Acker zu werfen, das scheint dann ja doch ein bisschen witzlos. Ja, so ist es eben. Diese Menschen sind vom Schicksal benachteiligt. Aber die Toskaner zum Beispiel, die haben den Durchblick. Die sind ja in der Mehrheit ziemlich weit weg vom Wasser, aber sie sind schlau. Nach den ersten erfolglosen Versuchen mit Flaschenpost haben sie erst mal nachgedacht und sich was Neues überlegt. Und darum soll es heute gehen.
Wow.
Fagioli al fiasco, sagt der Toskaner. Und das bedeutet nicht etwa, Bohnen sind eine Katastrophe, sondern Bohnen in der Flasche.
Ah.
Und das beschreibt die Sache ziemlich genau. Wir kochen heute Bohnen in einer Flasche und können ihnen beim Garwerden zusehen. Na, wäre das nicht was? Man nimmt am besten kleine, weiße, italienische Bohnen, Cannellini zum Beispiel. Für 4 Personen reicht ein halbes Pfund. Die weicht man über Nacht ein, spült sie gut ab und tut sie dann, ja richtig, in eine Flasche. Die sollte aber einen weiten Hals haben, sonst kriegen sie die gekochten Bohnen nicht wieder heraus. Und das ist dann nur der halbe Spaß. Früher sollen sie dafür alte Chianti-Flaschen genommen haben, also die mit dem Bass drumherum. Ja, wahrscheinlich haben sie die dem Koch dann hinterher auf dem Schädel kaputtgeschlagen, damit die Bohnen herauskamen. Also das ist keine Lösung für uns. Wir nehmen also die mit dem weiten Hals. Diese einfachen Weinkaraffen oder auch alte Milchflaschen, die gehen sehr gut. Füllen dann einen kräftigen Schuss Olivenöl auf die Bohnen, geben ein Lorbeerblatt, 1 oder 2 getrocknete Chilischoten, 2, 3 Knoblauchzehen und ein paar Salbeiblätter dazu, Salz und Pfeffer natürlich, und gießen Wasser an, bis die Bohnen 2-3 Finger breit bedeckt sind. Dann verschließen wir die Flasche mit etwas Luftdurchlässigem, damit der Dampf abziehen kann. Man kann zum Beispiel 1-2 Lagen Küchenpapier mit Küchengarn befestigen und ein Loch hineinpieken. Dann stellen wir die Flasche in den kalten, das ist wichtig, Backofen und schalten ihn auf niedrige Temperatur, vielleicht 140 Grad. Das muss sich jetzt langsam erwärmen und dann eben köcheln. Sonst fliegt einem der ganze Segen um die Ohren. So, und nun haben Sie Zeit. Viel Zeit. Sehr viel Zeit. Vielleicht machen Sie das Abitur nach oder bauen einen Flughafen. Naja, das wird dann vielleicht doch ein bisschen knapp, aber so 4 Stunden brauchen die Bohnen schon, bis die Flüssigkeit ganz verkocht ist. Aber statt Abitur oder Flughafen können Sie ja auch was Sinnvolles machen. Zum Beispiel ein Stück Lammfleisch schmoren. Und ein paar passende Beilagen fallen Ihnen bestimmt auch noch ein. Und wenn dann endlich alles fertig ist und die Gäste es schon kaum noch aushalten können, dann sehen Sie schnell mal eben nach, ob Sie noch eine zweite Flasche haben. Diesmal kann es gerne Chianti-Flasche sein. Und wenn sie nicht leer ist, umso besser.
Bremen 2. Mare mit Stefanie Pesch.
Ja, und in Mare haben wir heute den Durchblick. So heißt diese Mare-Sendung. Wir betrachten die Welt der Meere vor und hinter Glas. Und jetzt geht's um die Notwendigkeit von Alkohol für die Wissenschaft. Nee, nicht so, wie Sie jetzt denken. Nein. Quallen, Fische und Seesterne, die sind ja ohne Alkohol tatsächlich nur von kurzer Schönheit. Mit Alkohol, also konserviert, eingelegt hinter Glas, können sie sehr langlebige Objekte der Wissenschaft sein. Das hat auch mein Kollege Nicolas Golsch festgestellt bei einem Besuch im Bremer Überseemuseum und Aug in Auge mit einem Nasspräparat.
Mit trüben Augen starrt ein Feuerfisch aus seinem Glas ins Leere. Seine Schuppen haben ihre Farbe verloren, seine Flossen aber sind noch immer fein gespreizt, gerade so, als hätten sie vor wenigen Sekunden ihren letzten Schlag getan. Direkt daneben eine Staatsqualle, im Meer hochgiftig, aber hier im Schaumagazin des Überseemuseums faszinierend anzuschauen. Wie ein künstliches Gebilde aus Plastik hängt das fragile Tier mit ausgebreiteten Tentakeln in seinem Glas. Umschlossen von einem durchsichtigen Bart aus Alkohol, konserviert im Jahr 1880.
Das muss man sich ja vorstellen, das ist ein sehr schwieriger Organismus. Man wird es an Bord geholt haben, möglichst noch im Wasser, damit es nicht sofort zerfällt. Und dann wird man wohl allmählich das Wasser ausgetauscht haben. So würde ich da vorgehen. Vielleicht ist man aber auch hingegangen und hat es dann feucht ausgebreitet, irgendwo befestigt und dann in ein Bad gegeben mit einer Fixierungsflüssigkeit.
Genau rekonstruieren, wie die Qualle damals in ihr Glas gekommen ist, kann auch Biologe Michael Stiller nicht, der im Überseemuseum die Naturkundeabteilung leitet. Er staunt immer wieder über diese eingefangenen Augenblicke des Meereslebens. Selbst eine mittlerweile ergraute Seeanemone wurde einst von Präparatoren ins Glas gepresst.
Wer Seeanemonen kennt und weiß, wenn man die berührt und die merken, ist Gefahr im Verzuge, ziehen die sich sofort ein. Und dann ist da von dieser Schönheit mit den Tentakeln nichts mehr zu sehen. Und das so zu erhalten, die werden sicherlich lebend an Land geholt worden sein, in irgendwelche Becken verfrachtet worden sein. Und dann wird man ausprobiert haben, mit welchen Mitteln kriegen wir die praktisch getötet, ohne dass sie das merken, damit sie sich nicht zusammenziehen. Man muss sie zum Teil vergiften, dass sie sich entspannen. Und da gibt es verschiedene Mittel. Aber das muss man eben tatsächlich für jeden einzelnen Organismus selbst ermitteln.
Immer wieder hat es dabei mit Sicherheit auch Kollateralschäden gegeben und nicht jedes Tier hat es in die Sammlungen der Museen geschafft. Wenn doch, dann ist über entsprechende Beschriftungen auf den Gläsern noch heute recht gut nachvollziehbar, wann und wo es dem Meer entnommen und auf Reisen geschickt wurde.
Das finde ich auch ganz spannend, Mittelmeer bei Neapel. Und das finde ich ganz schön an dieser Sammlung, gerade an dieser meereskundlichen Sammlung, dass wir so ein bisschen frühe deutsche Meeresforschung nachvollziehen können. Wenn wir nämlich hier das sehen, Neapel, dort gibt es eine biologische Station, die ist seinerzeit in den 1880er Jahren von dem deutschen Zoologen Anton Dorn gegründet worden dort. Und dort ist Material dann eben an die verschiedenen Museen vor allen Dingen auch zu uns gekommen. Ich weiß auch, dass der Gründungsdirektor Hugo Schauensland beispielsweise auch Aufenthalte an dieser Station hatte und Material mitgebracht hat.
Die meisten Präparate stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Vorher wurden Meerestiere eher mit Salz konserviert. Vereinzelt sollen Fische auch in Honig eingelegt worden sein, mussten dann aber meist nach einiger Zeit doch entsorgt werden. Mit Formalin und mit Alkohol wurde es dann wesentlich einfacher.
Man hat sicherlich die größten Erfolge und Fortschritte in dieser Technik erstmal im 19. Jahrhundert gemacht. Die Chemie hat sich entwickelt, also die Naturwissenschaften haben sich ja auch erst entwickelt in dieser Zeit. Und da hat man sehr viel herausgefunden, wie kann man irgendwas haltbar machen. Und mit dem Alkohol tatsächlich auch kann es erst angefangen haben, als hier der konzentrierte Alkohol angekommen ist in Mitteleuropa. Und das ist tatsächlich erst im 15., 16. Jahrhundert der Fall gewesen. Vorher ging es gar nicht.
Das Einlegen hinter Glas bot den Wissenschaftlern von damals erstmals die Möglichkeit, Fische, Weichtiere und Co. über lange Strecken zu transportieren und dann quasi im Originalzustand zu Hause im Labor zu erforschen. Heute gibt es dafür natürlich andere Mittel und Wege, aber trotzdem interessieren sich noch immer Forscher für die alten Präparate.
Bei den Untersuchungen, die heute da möglich ist, sind tatsächlich Geschichten zu erzählen, wie haben sich bestimmte Organismen in einer bestimmten Zeit ausgebreitet und so weiter. Weil wir haben das ja mit eingewanderten Arten zu tun. Anhand eben dieses alten Materials können wir feststellen, wer war der Erste, also was ist die Ursprungspopulation und auf welchen Wegen haben die sich ausgebreitet und so weiter.
So können dann zum Beispiel maritime Wanderbewegungen und auch evolutionäre Entwicklungen sichtbar gemacht werden. Weil die Tiere als Ganzes erhalten sind, kann sogar noch ihr Mageninhalt analysiert und so erforscht werden, von was sich die Meeresbewohner vor 200 bis 300 Jahren ernährt haben. So leblos das Meeresgetier im Schaumagazin aber auch wirkt, so anspruchsvoll ist es. Alle Präparate sind in teuren Spezialgläsern aufbewahrt, aufwendig verschlossen mit einem Gemisch aus Bienenwachs und Kolophonium. Aber trotzdem, hundertprozentig dicht ist keins der Gefäße und das macht Arbeit.
Es geht tatsächlich wöchentlich jemand rum und kontrolliert die Flüssigkeitsstände. Das kann man sehen hier. Wir sehen das an einem Beispiel hier. Da ist so ein Maßstab dran gesetzt. Einfach um zu gucken, seit wann verliert dieses Gefäß Flüssigkeit. Und wenn es tatsächlich zügig Flüssigkeit verliert, also innerhalb einer Woche augenscheinlich Flüssigkeit verliert, dann wird es entnommen und sofort wieder dicht verschlossen. Also das wird häufiger gemacht und wir müssen es auch tatsächlich wöchentlich prüfen. Das ist sozusagen auch behördliche Auflage.
Bei rund 30.000 Nasspräparaten im Überseemuseum gleicht das einer Sisyphos-Arbeit. Ganz im Dienst der Wissenschaft eben. Im Schaumagazin führen die eingelegten Meerestiere eher ein Schattendasein. In den großen Ausstellungen sind sie selten zu finden. Wenn doch, dann meist angemalt oder farbig nachgebildet. Verblichene Fische und Kraken mit milchigen Augen lösen bei den meisten Besuchern nun mal wenig Euphorie aus. Verständlich, sagt Biologe Michael Stiller. Aber trotzdem, seine Leidenschaft für die gläserne Sammlung kann das nicht trüben.
Man wundert sich, wie schön diese auch relativ einfach strukturierten Tiere in der Natur einfach aussehen. Die sehen so toll aus und wenn man sie lebend sieht. Und es ist natürlich nur ein Abklatsch sozusagen dessen, was man dann hier zu sehen bekommt. Aber man sieht eben tatsächlich auch diese Vielfalt und die Fülle und die Unterschiedlichkeit, die Natur so hervorbringt. Also das ist das, was wir hier schon wahrnehmen können.
Konservierte Meerestiere im Bremer Überseemuseum hat Nicolas Golsch besucht. Mare Radio, heute vor und hinter Glas. Hinter Glas ist ja oft das, was auch den Seemann gerüchtehalber gut bei Laune hält. Hochprozentiges Alkohol. Schon die Flotte des Möchtegern-Weltumseglers Magellan hatte ja gerüchtehalber mehr Wein als Wasser an Bord. War ja auch besser haltbar. Ob die legendäre Buddel rum sowas wie die übliche Trinkeinheit an Bord war, dieser Frage ist Stefan Puls nachgegangen.
Ja, das kennen alle. Und genau solche Lieder sind es, die das Bild vom feuchtfröhlichen Seemannsleben geprägt haben. Aber haben sie etwas mit der Wirklichkeit zu tun oder ist das eher üble Nachrede? Also säuft er nun oder säuft er nicht, der Seemann?
Der Seebär gleicht in der Auffassung der Landratten in etwa dem Bernhardiner. Denn wie dieser ist jener ohne Alkohol undenkbar.
Rolf Bernhard Essig hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Der Rausch der Meere über die See, den Alkohol und noch mehr heißt es. Und daraus hat er gerade vorgelesen. Wobei es zunächst mal eher Wein war als Rum, weil man Wein für gesünder hielt als das oft faulige Wasser an Bord, ihm sogar Heilkräfte zutraute.
Bei Italienern und Franzosen setzte sich im Zeitalter der Entdeckungen, weil man dem Wein auch einen gewissen Nährwert zuschrieb, das Anrecht der Matrosen auf einen halben bis einen Liter Wein pro Tag durch. Als die Armada 1588 gegen England segelte, sollen sich neben 57.000 Liter Wasser 82.000 Liter Wein auf den Kriegsschiffen befunden haben.
Na bitte, ein Liter Wein pro Tag. Das ist zwar nicht wenig für einen Vollrausch, dürfte es allerdings bei einem trinkfesten Matrosen nicht ausgereicht haben. Fragen wir doch mal den welterfahrenen Seemannsbesinger Freddy Quinn, was es dazu zu singen und zu sagen gibt.
Jimmy Brown, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
Zwei Freunde, ja zwei. Vom dritten Freund im Suff ist da keine Rede. Gut, Freddy Quinn ist Österreicher, aber mit dem Thema Seefahrt hat er sich nun wirklich ausgiebig beschäftigt. Wie kommt es also, dass die Literatur voll ist von schwer saufenden Seeleuten wie zum Beispiel Ringel Natzens Kuddeldaddeldu?
Ja, das ist ein Mythos, das kann man ganz klipp und klar so beantworten. Der Mythos entstand aus zwei Gründen. Der eine war der, dass man an Land die Seeleute vor allen Dingen dann sah, wenn sie nach langer Fahrt wieder an den Hafen kamen. Und dort haben sie natürlich, weil an Bord nicht getrunken wurde oder jedenfalls nicht über die Maßen, weil das ja viel zu gefährlich wäre, dort haben sie dann über die Stränge geschlagen. Und nur dort hat der Bürger sie ja gesehen und hat dann gemeint, Seeleute söffen immer. Das ist natürlich so nicht der Fall. Man muss sich nur überlegen, wie gefährlich die Schifffahrt damals war. Wenn die Mannschaft auch nur halb so viel getrunken hätte, wie immer behauptet wurde, dann wären die Schiffe reihenweise untergegangen. Es wäre schlicht lebensgefährlich gewesen. Das hätte sich niemand leisten können.
So viel zum Mythos. Und wie es heutzutage wirklich ist, auch das hat Rolf Bernhard Essig für sein Buch recherchiert und in Hamburg einen gefragt, der es wissen muss.
Auch der Seemannspastor Jan Oltmanns von der Begegnungsstätte Duckdalben draußen im Containerhafen meinte, dass auf See viel weniger getrunken werde als an Land. Auf den Schiffen fahren außerdem heutzutage oft Muslime, die sowieso keinen Alkohol trinken.
Zusammengefasst, es gab ihn, den Alkoholexzess, aber nur selten und nur beim Landgang, den der Seemann heutzutage kaum noch hat. Und überhaupt darf das heute sowieso keiner mehr so viel trinken, denn das ist ja ungesund und unvernünftig. Da könnte man gleich anfangen zu rauchen oder fetten Schweinespeck zu essen. Nein, nein, alles hat seine Zeit und die von Rausch und Exzess, die ist eindeutig vorbei. Was auch ein bisschen schade ist.
Denn unser Handwerk, das ist verdorben. Die besten Saufbrüder sind gestorben. Es lebe keiner mehr als ich und du. Es lebe keiner mehr als ich und du.
Den Durchblick haben, das kann sehr wichtig sein, wenn man Verantwortung hat für ein Schiff und seine Mannschaft. Eine Schiffsbrücke, die sieht ja heutzutage aus wie ein Cockpit. Überall Hightech, überall Geräte, die messen und Daten erheben und dafür sorgen, dass nichts schief geht und ja, dem Kapitän auch den Blick aus dem Fenster ersetzen. Und darüber möchte ich jetzt mit Kapitän Thomas Hinzen sprechen. Er bildet an der Hochschule Bremen im Bereich Nautik angehende Kapitäninnen und Kapitäne aus. Hallo Herr Hinzen.
Hallo.
Wenn Sie diese angehenden Kapitäninnen und Kapitäne unterrichten, wie bereiten Sie die darauf vor, dass die später mal auf der Brücke wirklich den Durchblick haben?
Also mein Fachbereich ist dort Wachdienst oder Watchkeeping nennen wir das jetzt auf Englisch alles schön. Also Wachdienst, das ist der Bereich, welches die Nautiker und die Kapitäne auf der Brücke zu tun haben, um das Schiff sicher zu fahren. Und der andere Bereich, für den ich zuständig bin in der Hochschule, ist der Simulatortrainer. Und dort haben wir so einen Ship-Handling-Simulator zum Beispiel, auch noch andere Simulatoren. Aber dieser Ship-Handling-Simulator, da haben wir eine richtige kleine Kinoleinwand rundum, dreiviertel Kreis und eine ausgerüstete Brücke mit allen Instrumenten. Und dort werden die Studenten eine Woche lang trainiert.
Training am Simulator als Vorbereitung auf die Realität. Ja, und in der Realität, da gibt es ja dann auch schon mal kritische Situationen, für die es vielleicht kein Schema F gibt. Ich nehme mal an, da bringen Sie auch Ihren Studierenden bei, wie Sie mit solchen Situationen umgehen?
Genau, es ist noch nicht die wahre Welt, sage ich mal, aber die Simulation nähert sich immer weiter an. So. Also die Strömungsverhältnisse sind realistisch schon und Bankeffekte, das heißt Ansaugen von Schiffsrümpfen, wo es unten flach wird. Und diese Projektion wird dann auf eine Leinwand projiziert, wie bei Beamer. Und ich bin der Instruktor sozusagen, der den Rest der Welt spielt, sage ich immer. Die Studenten da vorne, das sind zwei. Immer einer macht den Captain, der ist in Command und der andere macht den Rest der Brücke dann so als kleines Team. Und ich bin dann Vessel Traffic Service. Wenn die mich mit mir Kontakt aufnehmen wollen, per UKW zum Beispiel, bin dann der Captain auf dem anderen Schiff, wenn sie mich fragen wollen, what is your intention, diese übliche Frage der sich Leute. Und insofern entstehen da Szenarien, die am Anfang sind die relativ fest, in einem bestimmten Fahrtgebiet so. Also nicht hohe See, das ist uninteressant, aber hier Deutsche Bucht oder in der Ostsee, wo viel Verkehr ist. Und dann entstehen Szenarien und dann entwickelt sich das. Das ist quasi wie ein kleines Spiel untereinander. Die Studenten tun was und ich reagiere, sodass wir die Schiffe in Situationen reinbringen und die Studenten in Situationen reinbringen, in denen wir eine Verkehrslage haben, die jetzt irgendwie knifflig wird und wo sie entsprechenden Regeln, den internationalen Regeln gegen Zusammenstößen vor auf See, dass sie nach diesen Regeln dann auch entsprechend handeln.
Sie haben es gesagt, da gibt es Regeln, die verhindern sollen, dass Schiffe zusammenstoßen. Das sind die internationalen Kollisionsverhütungsregeln. Und in diesen Regeln wird ja als ein Punkt extra aufgeführt, das Sehen als die Basis aller Navigation. Also aus dem Fenster gucken, oder?
Ja, das Sehen ist ein ganz entscheidender Faktor bei diesen Regeln. Aber auch Technik spielt eine Rolle. Als Technik eben mal voraus, das Einzige, was in den internationalen KVR-Kollisionsverhütungsregeln vorkommt, ist das Radargerät. Sonst eigentlich nichts. Also kein GPS und solche Sachen so. Aber wo es dann aber richtig erst losgeht, um die Verkehrssituation bei verschiedenen Sichtverhältnissen oder bei allen Sichtverhältnissen zunächst mal, gibt es eine Regel, die heißt Ausguck. Und dort steht zum Beispiel, jedes Schiff muss jederzeit durch Sehen vor allen Dingen und Hören und mit jedem anderen Instrument, mit jedem anderen Mittel, heißt es dort offiziell, mit jedem anderen Mittel, für einen gehörigen Ausguck sorgen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Wie ist die Situation gerade? Laufe ich auf Grund oder solche Sachen? Wo bin ich? Positionsbestimmung? Wo sind andere Schiffe im Augenblick? Und auch Feststellung der Kollisionsgefahr natürlich.
Einziges technisches Hilfsmittel ist das Radar, haben Sie eben gesagt. Wenn Sie das mal vergleichen, wie war das denn früher? Also bevor es solche technischen Hilfsmittel gab, bevor es das Radar gab?
Ja, Radar ist eine Erfindung, sage ich mal, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und dann haben wir das für die Schifffahrt genutzt, weil es sinnvoll war. In der Zeit davor gab es eigentlich nur Sehen. Also die Sinne, Sehen und Hören vor allen Dingen so. Wenn man nichts sieht, bei Nebel zum Beispiel, dann muss man die Signale anderer Schiffe hören und musste entsprechend reagieren. Und als dieses Radar einmal erfunden wurde und wir mit unserem Gerät einen Lichtplunk auf einem Monitor erkennen können und sagen, oh ja, da ist ein Schiff in der Peilung und in dem Abstand. Wunderbar. Und dann kann ich den weiter verfolgen und sagen, ja, da besteht Kollisionsgefahr oder auch nicht. Das ist zu meiner Zeit, wo ich zur See gefahren bin, wo ich angefangen habe, 1980 als Steuermann damals noch. Da hatten wir natürlich Radargeräte, aber wir hatten keine elektronische Geräte, wo wir auf dem Lichtpunkt auf irgendeiner elektronischen Seekarte zum Beispiel haben, wie heute, wo wir sagen, oh, da bin ich gerade. Und da sind vielleicht auch die anderen Schiffe, die durch elektronische Zeichen dann zu erkennen sind auf dem Bildschirm.
Das klingt ja erstmal positiv. Also die technische Entwicklung hat vor allem Vorteile gebracht. Für die Schifffahrt hat sie auch Nachteile gebracht?
Ach, jedes hat Vor- und Nachteile. Es führt im Augenblick nach meiner Meinung zu einer kleinen Problematik, dass die Menschen, die auf diesen Schiffen fahren, und auch die Studenten, die ich da im Simulator habe, so, dass die mehr technikgläubig werden, als das Sehen oder die Sinne einzusetzen, sprich aus dem Fenster zu gucken. Und dafür haben wir ja die Beamer eingeschaltet extra, damit sie auch rückkoppeln letztendlich, was ich auf dem Radar sehe oder auf einer elektronischen Seekarte, die da vor, das ist das Hauptteil mittlerweile so, wo ich den Punkt sehe, wo ich auch gerade bin, gibt ja eine Position, die brauche ich also nicht mehr bestimmen, indem ich rausgehe, eine Peilung mache und dann wieder auf einer Papierkarte da was eintrage, den sehe ich immer. Aber da klemmen sie sehr dran an dieser elektronischen Sehkarte und koppeln das nicht zurück auf das, was sie da eigentlich sehen, wenn sie nach draußen gucken. Ist dieses Leuchtfeuer da wirklich oder ist dieses Schiff in der Richtung wirklich zu sehen oder ist es noch nicht zu sehen, ist es vielleicht noch zu weit weg?
Haben Sie da auch schon mal gefährliche Situationen erlebt oder können Sie das aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus so beschreiben?
Ja, ich war bei einer Schiffsüberführung dabei. 2014 war das, von England nach Indonesien und wir waren in Indien, in einem Hafen, Cochin hieß der. Ich war da auch vorher noch nie in meinem Leben. Eigentlich hatten wir uns informiert, so sieht der Hafen aus und da kommt der Lotse und da ist das Containerterminal und da wird wahrscheinlich unsere Pier sein und so weiter. Und das Wetter war auch gut. Die Tonnen konnte man sehen. Und der Wachoffizier auf dem Schiff, der saß jetzt wieder vor seiner elektronischen Seekarte und riss auf einmal die Hände hoch und schrie über die ganze Brücke, Thomas, Blind Navigation. Und alles war ruhig im Augenblick. Und so wie ein Entsetzen, also für seine Sichtweise war die Welt jetzt zusammengebrochen, weil er hatte einen schwarzen Bildschirm. Aber ich sage, wo ist das Problem? Da kommt gleich das Lotsenboot, hier sind rote Tonnen und grüne Tonnen und es ist alles in Ordnung. Wir brauchen nur aus dem Fenster gucken und fahren erstmal alle weiter. Und das zeigt eben, wie heftig letztendlich der Mensch doch schon an dieser Elektronik klemmt letztendlich irgendwie. Also es macht ein bisschen abhängig, ne?
Es macht abhängig. Es klingt jetzt so auch so, als wäre die Technik eigentlich zu störanfällig, oder?
Technik muss uns immer klar sein, der Mensch ist ein Augentier. Und was ich sehe, das sehe ich sofort und mir wird sofort klar, was los ist. Und die Technik hat Sensoren. Und die Karten selber, diese elektronischen Karten, die es da gibt, die haben auch noch Fehler. Das ist auch noch ein Problem, weil die werden ja nun weltweit von den hydrographischen Instituten der verschiedenen Länder dann da eingespeist so. Und da sind immer noch auch Fehlerquoten drin. Aber wir kriegen es erst rausgekoppelt, indem ich sage, guckt aus dem Fenster nochmal. Also versucht es durch einen anderen Messwert nochmal zu verifizieren.
Der Mensch ist ein Augentier und es hilft sehr, aus dem Fenster zu schauen. Das sagt Kapitän Thomas Hinzen, Ausbilder an der Hochschule für Nautik in Bremen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Mare, mit dem Thema Durchblick. Dass Bier in Flaschen daherkommt, daran haben wir uns gewöhnt. Aber Sie und ich, wir holen diese Flaschen bestenfalls aus dem Kühlschrank in Cuxhaven. Da holen ein paar geschäftstüchtige Bierbrauer die Flaschen jetzt aus der Elbmündung. Da liegen sie nicht, weil der Kühlschrank kaputt ist, sondern damit sich Seepocken an ihnen festsetzen. Seepockenbier nennt sich das. Und was das nun wieder soll, das hat sich Sina Derezinski erklären lassen.
Bierbrauer Oliver Köhn zieht eine Sackkarre über den Steg zu einem alten Schiff im Altenbrucher Hafen. Denn hier in der Elbe bei Cuxhaven hat er einige Chargen seiner Flaschen versenkt, um sie reifen zu lassen.
Ja, wir müssen mal gucken, aber es sieht schon ganz gut aus, ja.
Vor mehr als 3 Monaten hat Bierbrauer Oliver Köhn zusammen mit seinem Bruder Joachim die Flaschen in die Elbe gehängt. Heute wird geerntet. An Seilen ziehen sie 2 Getränkekisten aus dem Wasser an der Schiffswand hoch.
Bierernte aus der Elbe 2019.
Jeweils 12 Flaschen sind in jeder Kiste. Das Bier haben die Brüder selbst gebraut. Vor 3 Monaten in Champagnerflaschen abgefüllt, versenkt und nun sind sie übersät mit Seepocken, Muscheln und Algen.
Das riecht ja natürlich jetzt extrem nach Seewasser. Das war auch unser erster Bedenken, dass die nachher stinken. Aber nach dem Wässern und nach dem Reinigen und nach dem Trocknen, also ist kein Gestank da. Man riecht vielleicht gleich noch das Seewasser.
Oliver und Joachim Köhn wollten ein richtiges Piratenbier aus Cuxhaven entwickeln. Und so ist die Idee zum Seepockenbier entstanden.
Mein Kollege ist Kapitän und der hat immer mal erzählt, dass sie die Schiffe ja ständig reinigen müssen. Selbst an so hochglanzpolierten Propellern setzen sich ständig diese Seepocken dran. Und so, das war so die erste Idee, dass sich die vielleicht auch an Flaschen dran setzen. Ne?
24 Flaschen, besetzt mit Seepocken und Algen. Das ist nur ein Teil seiner gebrauten Charge. Die andere Hälfte hat er kühl in seinem Keller gelagert.
Wollen wir eine aufmachen?
Noch auf dem alten Kahn wird direkt verkostet und verglichen. Der 50-Jährige hat natürlich auch eine Flasche zum Vergleich aus seinem Keller mitgebracht.
Schmeckt gut, ne? Leichte Herbe, finde ich noch, ist noch da. Also ich finde, es hat einen leichten Unterschied. Möchtest du noch mal probieren?
Ja,
also
ganz anderen Geschmack.
Auch optisch unterscheiden sich die beiden Glasinhalte. Das Bier aus dem Gärkeller ist naturtrüb. Das aus der Elbe, klar. Oliver Köhn erklärt, dass der Unterschied durch den starken Gezeitenstrom entsteht. Die Flaschen sind in ständiger Bewegung und das Wasser in der Elbe hat immer eine gleichbleibende Temperatur. Das ist also das Geheimnis der Seepockenbierbrise in Seeräuberoptik. Jede Flasche ist ein Unikat. Deshalb werden die Flaschen nach der Säuberung handsigniert, nummeriert und ganz besonders verpackt. Denn in diesem Jahr sind es nur 22 Stück.
Die werden gereinigt, gewässert und dann verkaufen wir die in so selbstgemachten Holzboxen mit Glas und mit ein paar Handschuhen drin, dass man sich nicht verletzt an den Seepocken beim Öffnen.
Der gebürtige Cuxhavener liebt seine Heimat. Das Rauschen des Wassers, die Schafe auf dem Deich, das Möwengeschrei und die frische Brise um die Nase. All das wollten er und sein Bruder in einem Bier vereinen. Für Oliver Köhn und seinen Bruder Joachim ist das Seepockenbier etwas ganz Besonderes.
Und dass es hier auch in Cuxhaven gebraut wird, ne? Mit dem Cuxhavener Wasser, ne? Und dass es tatsächlich im Wasser war. Und das Highlight, denke ich mal, ist das Einzigartige durch die Optik, ne?
Ja, wer unter Wasser den Durchblick behalten will, der muss erstens nüchtern sein und zweitens eine Taucherbrille haben oder sogar ein Helmtauchgerät. Also einen Taucherhelm aus Metall oder Kunststoff, der mit dem Taucheranzug verbunden ist und eine Luftzufuhr hat. Helmtauchgeräte waren die ersten Taucheranzüge, die es gab und waren vor allem für Berufstaucher nützlich. Bekannt wurden sie durch den Jules Verne-Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Da wandern die Hauptfiguren auch in solchen Helmtauchgeräten über den Meeresboden.
Die Sonnenstrahlen trafen in schrägem Winkel auf das Wasser. Da das Licht wie durch ein Prisma gebrochen wurde, zeigten sich die Ränder von Blumen, Felsen, Pflänzchen, Muscheln und Polypen im Gewand der sieben Regenbogenfarben. Es war ein reines Wunder, das ich vor mir sah. Eine Augenweide. Eine vollendete Mischung, ein wahres Kaleidoskop von grünen, gelben, orangefarbenen, violetten, indigoblauen und blauen Farbtönen. Mit einem Wort, die gesamte Palette eines leidenschaftlichen Malers. Wie sehr wäre mir daran gelegen gewesen, Kapitän Nemo und seine Gefährten an meiner Faszination teilhaben zu lassen, ihnen meine Begeisterung zu bekunden. Doch in Ermangelung dieser Möglichkeit sprach ich mit mir selbst, rief in die Kupferkugel hinein, die meinen Kopf bedeckte, und vergeudete vielleicht mehr Sauerstoff, als empfehlenswert war, um Worte von mir zu geben, die doch niemand hören konnte, außer mir selbst.
20.000 Meilen unter dem Meer gibt's bei Jules Verne. Glücksschreie im Helm. Aber die Idee von einem Taucheranzug mit Helm, die gab es schon deutlich vor. Jules Verne, jawohl. Womit wir bei unserem Mare-Rätsel wären. Wir möchten Folgendes von Ihnen wissen. Wann wurde zum ersten Mal in der Geschichte ein Helmtauchgerät beschrieben? Also ein Taucheranzug mit Helm. Wann, also in welchem Jahr, wurde zum allerersten Mal ein Helmtauchgerät beschrieben? Das ist unsere Frage. Das wüssten wir gern von Ihnen. Das Buchpaket vom letzten Monat, das geht übrigens nach Australien zu Helmut Carter. Der hat uns geschrieben aus New South Wales, aus Ulundra Place. Und wir haben uns total gefreut und sind mächtig stolz, dass es auch auf der anderen Erdhalbkugel Mare-Hörerinnen und Hörer gibt. Also, schöne Grüße nach Australien und herzlichen Glückwunsch an Helmut Carter. Der wusste nämlich, wann es in Bremen die erste Schaffermahlzeit gab. Das war 1545. Ja, und bei uns hier bei Mare, bei dieser Ausgabe, gibt es jetzt wie immer zum Abschied La Paloma. Hier zum Abschluss der Sendung Durchblick in der glasklaren Version des Ensembles Dreiklang. Ein Blockflötentrio ist das aus Berlin. Musik.